Und jetzt mal ehrlich, wir melden uns nach ausgiebiger Pause zurück und haben einige spannende Themen in petto. Heute starten wir mit der wunderbaren Jennifer Busch von Climb Lernferien und ihrer Auszubildenden Rasan Chika. Climb Lernferien ist ein präventives Bildungsprogramm für Kinder und darüber wollen wir heute ein bisschen was erzählen und mehr erfahren. Vielleicht zur Einleitung erstmal Grundsätzliches. Climb Lernferien ist ein Ferienlernprogramm für Grundschulkinder, das von Jennifer Busch gegründet wurde. Als unermüdliche Bildungsoptimistin geht sie dabei aktiv die Herausforderungen im Bildungsbereich an. In unserem Podcast werden wir mit ihr über die Bedeutung von Empowerment für Kinder sprechen und einen tiefen Einblick in das Konzept, die Ziele und den Mehrwert von Climb Lernferien erfahren. Freut euch auf inspirierende Geschichten und interessante Diskussionen rund um Bildung und soziale Verantwortung. Erstmal hallo ihr beiden. Schön, dass ihr da seid.
Moin. Hallo. Danke, dass wir hier sein dürfen.
Sehr, sehr gerne. Also selten, das ist auch Quatsch, wir haben immer tolle Themen. Aber ein Thema, das ich wieder so relevant finde wie eures, finde ich natürlich nochmal extra spannend. Also lasst uns doch gerne mal irgendwie einen Blick drauf auf den Ursprung von Climb Lernferien werfen. Wie ist das überhaupt zur Gründung gekommen? Welche Ideen, Visionen und Ziele stecken dahinter?
Es war vor ziemlich genau 13 Jahren, da bin ich nach Hamburg gezogen als Lehrkraft und habe in der Arnkirchstraße angefangen. Das ist eine Grundschule, damals auch noch ein bisschen weniger durchmischten Kiez hier in Hamburg und habe sehr schnell die Kinder sehr doll ins Herz geschlossen. Denn Kinder sind eh total cool und haben Bock auf richtig vieles und sagen das auch sehr deutlich, geben ein direktes Feedback, damit kann man gut um. Und gleichzeitig habe ich und auch Kolleginnen, die neu in dem Job waren, gemerkt so, wow, sind wir richtig gut vorbereitet? Wir meinen es richtig gut, wir wollen ganz tolle Sachen machen und dann fliegt dir der Plan auseinander und das klappt irgendwie nicht und trotzdem geben die Kinder die neue Chancen und eigentlich könnten wir das bestimmt noch besser, da ist Luft nach oben und für die Kinder eine richtig gute Zeit zu bringen, das wollten wir so gerne. Und dann dachten wir, hey komm, Sommer, wer braucht Ferien? Lass uns doch eine coole Zeit haben mit den Kindern, einfach in der Schule, die ist eh leer, ich frage den Hausmeister und so, das passt schon, ich habe eh einen Schlüssel und wir laden die Kinder ein, in Ferien zur Schule zu gehen. Und es haben sich überraschend viele Kinder angemeldet, auch wenn die Eltern meinten, Ferien, weiß ich nicht so genau. Und die fanden es aber richtig cool und hatten total Bock, kannten uns ja auch schon. Und dann dachten wir, okay, mit wem machen wir das denn? Und haben einfach auf Facebook ein Posting gemacht, so, hast du Bock, dich zu engagieren? Willst du Praxiserfahrung sammeln? So einen Unterschied machen für Kinder, die vielleicht nicht in die Ferien und die von Hamburg irgendwie den Schulweg kennen, aber nicht den Hafen. Wo ich heute irgendwie das Privileg hatte, lang zu fahren, mega schön in der Sonne und am Michel entlang und man denkt so, ah ja, cool, das gehört alles irgendwie dazu. Und dann machen wir coole Ausflüge und Lernzeiten. Und es hat überraschend gut und richtig cool geklappt, mega Bock gemacht und Kinder waren so, ah, können wir nächstes Jahr 6 Wochen und das macht so Spaß und richtig cool. Und wir so, okay, krass, da ist irgendwie was, da sind wir was auf der Spur. Und wie es dann genau weiterging und was alles dahinter steckt, da kommen wir sicherlich noch drauf, aber nach wie vor machen wir das Ganze. Und immer so beim Erzählen, ich merke voll, ich bin am Strahlen und es war so ein Hamburger Sommer und wie er jetzt auch gerade wieder sich anfühlt. Und es macht einfach Spaß, mit den Kindern Dinge zu tun. Und so ist das Ganze entstanden. Wir sind dabei geblieben und jetzt noch einen Tacken größer auch dazu.
Also ich erinnere mich noch an meine Schulferien und ich hatte ganz bestimmt keine Lust, diese 6 Wochen Sommerferien auch noch in der Schule zu verbringen. Da gehört bestimmt einiges dazu, dass die Kinder sagen, oh ja, können wir nicht noch länger bleiben? Das ist ja richtig spannend. Also habt ihr euch gedacht, ah, guck mal, da ist ein Bedarf, das bauen wir irgendwie weiter aus und dann habt ihr eine gemeinnützige GmbH gegründet?
Nicht ganz so direkt einen Tag später, sondern genau, wir haben den Bedarf gemerkt, einmal bei den Kindern, die vielleicht nicht immer schöne Wochenenden, schöne Ferien haben und auch bei uns selbst als angehende Fachkräfte oder gerade so im Anfang Kräfte und dachten, das können wir doch zusammenbringen. Wie gesagt, wir waren Vereinsmitglieder, da hatten wir also irgendwie die Trägerschaft, das ging relativ easy und so eine Versicherung, was man alles denken darf in Deutschland, ja, dass es richtig ist und dann muss man Essen kaufen und Belege abheften und eine Förderung beantragen. Das wusste nicht, wie das geht. Dazu auch sicher spannendes Gesprächsthema. Und nachdem wir das dann einmal gemacht hatten und das Feedback haben, hey, 6 Wochen und wieder, dachten wir, okay, gut, nochmal über den Verein laufen lassen, kann man machen. Und dann sind wir eines Tages ungefähr ein Jahr später, also es war dann Sommer 2012, auf die Gründungstage bei der Handwerkskammer gekommen, haben das irgendwie zufällig gesehen und sind da so ein bisschen reingestolpert und da waren ganz schön viele Menschen, die alles Mögliche, vor allem Handwerk halt gründen wollten und wir jetzt mit unserem Bildungsding und dachten so, komm, wir gehen zu so einem Pitch, da darf man 5 Minuten erzählen. Und dann haben wir das erzählt und die drei Menschen, die Jury-Menschen saßen da mit offenem Mund gefühlt und haben so, das hat er noch nie gehört, was das ist ja total krass und voll cool und nahmen uns dann mit und der eine kannte eine Stiftung und die nächste hatte einen Tipp. Und krass, das kommt irgendwie gut an. Und vielleicht ist da wirklich was hinter. Haben ein Stipendium bekommen im Social Impact Lab in Hamburg und uns dann immer so Step by Step weiter dran abgearbeitet, auch weiter Lernferien gemacht und immer so gemerkt, okay, wir brauchen noch eine Rechtsberatung, wir müssen lernen, wie geht so ein Excel richtig, wie macht man eine Abrechnung, auf was achtet man, was sind aber unsere Werte, Thema Kinderschutz, wie können wir das gut aufbauen? Und haben wir nach und nach getan, so dass wir dann Ende 2013, also nach anderthalb Jahren im Machen, es in der Schule sein gelassen haben und gesagt haben, komm, wir wagen den Sprung und wir sind schon ziemlich gut vorbereitet, jetzt gründen wir wirklich und setzen uns da zum Notar, der uns rasend schnell so eine Satzung vorliest, die wir irgendwie so halb copy-pasted und halb selber geschrieben hatten und plötzlich sind wir Gründerinnen, Unternehmerinnen und dann ging's so Richtpost ab.
Stark. Und was ist so das Besondere an der gemeinnützigen GmbH? Mhm.
Ganz viele von den Zuhörenden kennen bestimmt Vereine, ob das ein Fußballverein ist oder im Kulturbereich. Und es ist eigentlich gar nicht so anders, mit dem Unterschied, dass in der gemeinnützigen GmbH nicht ein Vorstand gewählt wird von der Mitgliederversammlung, sondern wir, die wir es gegründet haben, sind die drei eben Gründerinnen, damit auch die Gesellschafterinnen. Uns gehört die Firma. Allerdings ist der Unterschied zu dann einem For-Profit, einer For-Profit GmbH zum Beispiel oder AG, dass die Überschüsse, in Klammern, wenn es welche gäbe, nicht ausgeschüttet würden als Gewinn an die Unternehmerinnen, sondern wieder dem Zweck zugeführt werden müssen und immer zeitnah. Also wenn es einen Überschuss gäbe am Ende des Jahres, Geschäftsjahres, hätten wir die Pflicht, den innerhalb von 2 Jahren Frist wieder dem Zweck der Unternehmung, die in der Satzung festgehalten ist, nämlich ne, Kinder stärken, Erwachsene befähigen, zuzuführen. Wir dürfen dennoch Gehälter zahlen, das darf ein e.V. auch, im Rahmen des Angemessenen. Auch da wieder im sozialen Sektor ist das jetzt nicht ne, mit noch einem Porsche als Dienstwagen und so weiter, sondern ein bisschen was anderes. Aber wir versuchen uns da zu orientieren am öffentlichen Sektor. Genau. Und also letztlich vom Aufbau her ähnlich wie ein e.V. und mit dem Hauptziel immer den Zweck, den Satzungszweck bei uns Kinder stärken und Erwachsene vorbereiten, wieder immer wieder zurückzuführen. Und dafür werben wir zum Beispiel Spenden ein, können aber auch mit der öffentlichen Hand kooperieren, sondern öffentliche Mittel gibt, die wir abrechnen dürfen, bürokratischer Teil.
Mhm. Und das nennt sich dann Sozialunternehmen?
So kann man das nennen, genau. Mittlerweile geistert auch noch so das Wort durch die Gegend gemeinwohlorientiertes Unternehmen. Mm-hmm. Das ist jetzt so der neueste, das neueste Framing oder das Buzzword, was es gerade so gibt. Sozialunternehmen war dann so vor 12 Jahren fing das an, dass Menschen das plötzlich kannten und es in den Munde geführt haben. Gemeinwohlorientiertes ist jetzt gerade so als Wort am Start, ist aber im Prinzip meint es das Gleiche. Also mit unternehmerischen Mitteln, einem unternehmerischen Mindset letztlich, ein soziales Thema voranzutreiben und Probleme, die es gibt und die einen aufregen, und möglichst tief an der Wurzel, an einer der Wurzeln anzusetzen, um mit unternehmerischen Mitteln und auch einem Wachstum, einer Skalierung und so daran zu gehen und möglichst viel Gutes auch zu bewirken, sei es direkt für die Kinder, die dann jetzt teilnehmen an dem Beispiel, oder indem wir junge Erwachsene befähigen, die bei uns engagieren, die dann später vielleicht in der Schule arbeiten oder Sozialarbeiterin werden. Also auch noch einen indirekten Impact, wie man eine indirekt schon mal anzufangen, damit später noch mehr profitieren können und die Gesellschaft insgesamt eine gerechte. Und dafür treten Sozialunternehmen an. Ich sehe hier schon im Hintergrund schon Rasan, Andy kündigen.
Ja, genau, richtig.
Rasan, wie bist du denn überhaupt an die Climate-Lernferien rangekommen? So als Auszubildende?
Genau, ich habe eine Ausbildung gesucht nach meiner 10. Klasse. Ich habe die 10. Klasse abgeschlossen und dann war ich auf der Suche und wollte eine Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement starten. Da ich ein Kopftuch trage, war das etwas schwer für mich, eine Ausbildung anzufangen oder zu finden überhaupt. Das war für viele anscheinend immer noch ein Problem. Dann war ich bei Climb. Ich wurde auch zum Glück zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Und es war halt gar kein Problem. Ich wurde da sehr herzlich aufgenommen und bin immer noch nach 2 Jahren sehr, sehr froh, diese Entscheidung getroffen zu haben und bei Climb zu sein. Einfach. Genau.
Cool. Also findest du das Thema und das Ziel des Unternehmens irgendwie auch, kannst dich damit identifizieren?
Genau. Ich kann mich voll da reinfinden, sozusagen. Ich finde Climb einfach auch ein sehr gutes Unternehmen. Das hat mich voll angesprochen.
Das verstehe ich. Also als wir anfänglich über das Thema gesprochen haben und ich mich ein bisschen eingelesen habe, dachte ich auch, eine richtig gute Sache eigentlich. Wieso gibt es davon nicht viel, viel mehr? Ne?
Soll ich sagen, warum?
Na, ja, bitte.
Weil es voll schwer ist, es zu finanzieren, wenn es nicht in die For-Profit-Richtung geht. Und auch da, ich möchte niemanden kleinreden, der die ein For-Profit-Unternehmen führt. Kenne ich auch genug UnternehmerInnen. Auch das ist knallharte Arbeit und ne, alle klemmen sich dahinter und so weiter. Und gerade im gemeinwohlorientierten, auch gemeinnützigen, wenn man juristisch sprechen will, Bereich, ist es sehr, sehr oft sehr prekär geplant, sehr auf Kante geplant. Die Frage kommt immer wieder, warum machen Sie das denn nicht alles ehrenamtlich? Die ehrliche Antwort, weil du dir Ehrenamt leisten können musst. Und wenn du vielleicht schon die Geldmittel hast und die Sicherheit und die mentale Freiheit, das dann zu tun und dich dann noch, weiß ich nicht, sei es auf den Fußballplatz zu stellen oder noch für Kinderspenden sammeln zu gehen oder, das ist ein ganz schönes Privileg auch, sich ne entweder total mühsam rausschneiden müssen oder auch nur deswegen können, weil sie schon privilegiert genug sind. Und wir sagen so, stopp mal, wir möchten doch gerade Menschen, die selbst auch aus vielleicht ähnlichen Wohnumfeldern kommen, selber aus der Dortmunder Nordstadt kommen, selber von der Veddel kommen, befähigen, mit den Kindern zu arbeiten, auch eine Art von Vorbild zu sein und sich selbstwirksam zu fühlen. Und das darf nicht nur oder muss nicht nur im Ehrenamt stattfinden. Ne? Menschen engagieren sich bei uns ehrenamtlich, sie bekommen immer eine Entschädigung, ein Zertifikat und vor allem eine verdammt gute Begleitung und Ausbildung, sodass es hoffentlich auch in ein Hauptamt gehen kann. Jetzt bilden wir immer mehr Dualstudierende aus, also nicht nur Azubi, sondern auch Dualstudierende, die in die Richtung soziale Arbeit studieren. Und das ist eine verdammt coole Truppe, erstens mal. Grüße gehen raus, gleich auch noch namentlich. sondern auch sind es echt total unterschiedliche Leute von ihrer Herkunft her. Und das ist dann, wie ich finde, wie wir bei Klein finden, Inklusion im besten Sinne, dass die Menschen mit all ihren Unterschiedlichkeiten und vor allem ihren Stärken, die sie manchmal erstmal noch gar nicht so selbst merken und irgendwann dann doch und weiterarbeiten können, zusammenkommen und für eben die gute Sache, wie du es gerade genannt hast, was tun. Aber manchmal werden einem da doch durchaus Steine in den Weg gelegt, was so, ich sag mal, unser Wirtschaftssystem irgendwie angeht. So, warum ist es im Wirtschaftskonzern selbstverständlich, dass man irgendwo hinfliegt auf ein Offsite und dann schick hier im Hotel wohnt und dies und das und Spesen und kein Problem. Und wir wollen das 3 Tage machen und müssen irgendwie gucken, auf jeden Euro 3-mal umdrehen und welches billigste doch irgendwie geht. Und dann wirst du noch komisch angeguckt, dass du das machst und einen guten Workshop tust. Im Zweifel, weil es irgendwie nicht selbstverständlich ist in der Gesellschaft. Der Wert gar nicht so beigemessen wird. Und ja klar, Sozialarbeiterinnen, die müssen sich selbst verleugnen und dürfen gar nicht auf sich selber achten. So, das ist manchmal immer noch drin. Und das finde ich falsch. Und auch deswegen gehen wir unter Schran. Möchten das der nächsten Generation der Fache auch mitgehen.
Das Spannendste oder das Wichtigste, was du gerade gesagt hast, für mich war, glaube ich, die eigenen Stärken herausfinden und damit arbeiten. Weil das unterscheidet sich, glaube ich, von dem klassischen Ausbildungswesen, was man so kennt. Da gibt es einen Lehrplan, da hält man sich dran, dann kriegen alle das irgendwie reingetrichtert, aber es wird nicht auf individuelle Bedürfnisse und Stärken eingegangen, sodass man vielleicht für sich selber auch erkennt, was liegt mir eigentlich, auf was habe ich Bock oder für was habe ich vielleicht auch Talent.
Ja, ist auch gar nicht so einfach, wenn man mal für sich selber überlegt, zu sagen, was kann ich eigentlich richtig gut? Okay, malen und dann schon so ein Fragezeichen. Darf ich denn das so sagen? Weil es gibt bestimmt Menschen, die können besser malen, die verdienen damit Geld. Und es gibt immer jemanden, der besser ist. So. Und das muss ja aber gar nicht schlimm sein. Ich kann auch sagen, okay, und ich lerne noch dazu. Da gehen wir in dieses Growth Mindset, was wir den Kindern vorleben möchten. Ne? Wenn ich sage, okay, ne, ich kann kein Mathe, am besten auch, ich bin ein Mädchen, deshalb kann ich kein Mathe, um Himmels Willen. Dann, gerade diese Aufgaben kann ich noch nicht. Und ich kann sie üben, wenn ich mich dahinter klemme und mir hoffentlich auch noch Hilfe holen kann. Ja, und wenn es dann in der Schule um, wenn es nicht Excel und die Geschichten geht, dann kann Rasan auch zum Jens gehen, der das bei uns macht, ja, und Jens drauf gucken und ne, eine kleine Runde Nachhilfe machen und was auch immer, sodass man sich ranarbeiten kann an Themen. Muss ja noch nicht perfekt sein, aber ich kann es noch nicht. Ich übe es gerade. Und was mir aber hilft, ist, dass ich mir richtig gut ein Ziel setzen kann. Dass ich dranbleiben kann, wenn was schwierig ist. Das hilft mir auch aus dem anderen Bereich. Ja, vielleicht habe ich im Sport gemerkt, üben kann ich gut. In Mathe bin ich noch nicht so gut, dann kann es mir aber helfen, dass ich es aus dem Sport kenne. Und das zu übertragen, möchten wir auch den Kindern zeigen, mit ihnen reflektieren, machen. Ja, austesten und dann kommen ganz, ganz viele sehr schöne Erlebnisse und Erkenntnisse, sodass manchmal Kinder Jahre später noch, wenn sie ihre kleinen Geschwister vielleicht bei Kleinen vorbeibringen oder man sie sonst wo trifft, sagen, ah ja, stimmt, Frau Busch, dann habe ich da noch so oft dran gedacht, als dann im Kletterwald ich nicht weiter konnte und wollte und dann haben aber alle mich angefeuert und eigentlich dachte ich, die mögen mich gar nicht. Habe ich aber gemerkt, die glauben an mich. Ich habe es eigentlich gar nicht selber. Dann habe ich mich doch getraut, in diese Seilbahn zu steigen und bin darüber gefahren und habe mich so befreit gefühlt. Und manchmal in der Schule dran springe ich da rein und mache. Und das ist, ja, eine gute.
Auf jeden Fall. Wie würdet ihr eure Zielgruppe denn definieren? Ich meine, das richtet sich ja, an Grundschulkinder, haben wir gesagt.
Ja, ich fange mit den Kindern an und Rasan erzählt dann was zu den jungen Erwachsenen, weil sie ist selber eine junge Erwachsene. Das bin ich jetzt bald, mit bald 40 nicht mehr so ganz, auch wenn ich mich manchmal so fühle. die Kinder sind genau Grundschulkinder, also in den Bundesländern, wo wir sind, von der 1. bis zur 4. Klasse, manchmal auch Vorschulkinder, so 5, 5,5 bis so 10, 11 Jahre alt. Und sie gehen in Stadtteilen zur Schule, die mehr Problemlagen haben als andere Stadtteile. Wir sind also nicht im Blankenese und nicht im Dortmunder Süden, sondern in der Dortmunder Nordstadt und im Essener Nordviertel. Und in Offenbach beispielsweise an der Goetheschule. Und dort ist der öffentliche Raum knapp. Es ist nicht so doll grün. Die Kinder kennen eher ihren Schulweg von der Stadt und vielleicht nicht die Hauptattraktionen, die jetzt, ne, wenn ein langes Wochenende ist und dann fahren Leute nach Hamburg rein und das Kind guckt aus dem Fenster und sagt, ach, das ist die Elbphilharmonie und dies und das. Kind war noch nie da, aber kennt es irgendwie. Mhm. Ne? Hat so ein Weltwissen, in Anführungszeichen. Nicht alle von unseren Kindern kennen das so, weil sie nicht so viele Berührungspunkte gleich damit haben. Die Eltern haben ganz oft sehr, sehr viel Mental Load, nicht nur mit, ne, Kindererziehung und Kochen und dies und das, sondern auch mit Geld. Verteilung von Geldmitteln, davon hatten wir es gerade schon, ne, Richtung vielleicht Soziales, nicht so doll wie bei anderen Themen. Und auch in der Bevölkerung ist es ja sehr, sehr ungleich verteilt. Und da gibt es bestimmte Parameter, an denen du das ablesen kannst und halt gucken, wie ist das Einkommen in dem Stadtteil und so weiter. Und dann spricht man von so Sozialindex und Sozialfaktoren. Und wir sind dann dort, wo der in Anführungszeichen schwächste ist. Was meistens damit einhergeht, dass die Kinder eben nicht unbedingt in die Ferien fahren, dass das Geld nicht so locker sitzt, dass man dreimal drüber nachdenken muss. Und die sprechen manchmal auch so einfach da hat. Nicht, weil das jemand an sich böse meint, schon gar nicht die nicht mal vielleicht die Gesellschaft. Und dennoch ist es ein Fakt. Das ist ein Problem und es ist schade. Und da setzen wir eben an. Also die Kinder, die, und ob man sie dann armutsbetroffen, armutsgefährdet oder sonst wie nennt, in den entsprechenden Stadtteil anzusprechen und zu gucken, hey, hast du Bock, deine Ferien auch mit uns zu verbringen und da eine gewisse Brücke auch zu schlagen, wenn wir dann mit einem Baseballverein kooperieren und die Kinder mitkriegen, hey, und es gibt Baseball und cool, dann kann ich mich vielleicht anmelden und dann redet unsere Projektleitung Julia vielleicht noch mit der und sagt, hier, komm mal, und da kannst du dich anmelden und es geht voll und man kann sogar noch einen Zuschuss beantragen, weil manchmal wissen die für mich gar nicht.
Ja, ja, woher auch.
Oder haben Berührungsängste oder das Formular ist so kompliziert, dass man so denkt, ugh, das, also ich habe auch beim Elterngeld beantragen, wusste ich nicht, wo finden ist, habe ein bisschen leichter Sprache durchgelesen, war auch nicht schlauer. Ich habe 3 Uni am Schluss, Entschuldigung, wie kann das bitte sein? Ja. Ja? Also manchmal ist da echt auch wieder so eine Hürde da und da versuchen wir auch einfach eine Brücke zu sein, zu unterstützen. Das ist die Kinderzielgruppe und dann die zweite, da kann Rasam was.
Die zweite Zielgruppe ist natürlich junge Erwachsene, die Bock haben, was für die Gesellschaft zu tun vielleicht, was zu verändern, die auch Bock haben, natürlich mit Kindern zu arbeiten, weil das ist ganz wichtig. Genau, und da passt wirklich jeder rein, der ein junger Erwachsener ist, der Lust drauf hat, irgendwas zu machen, irgendwas zu verändern. Ja, ich kann Jenny noch etwas dazu ergänzen, wenn sie möchte. Ich würde
sagen, das ist ja fast schon ein Bewerbungsaufruf. Dann geht ihr auf www.climb.team ja. und schaut euch das alles an.
Den Link packe ich euch auch in die Shownotes, dann könnt ihr direkt über drauf gehen.
Hervorragend. Und natürlich auch auf Insta folgen und so, da gibt es ganz, ganz viele Einblicke und Fotos. Und, genau, und da kommen diese beiden Zielgruppen, ne, die Kleinen und die Großen, im besten Sinne zusammen und arbeiten sich an Themen ab mit ganz viel Spaß und manchmal auch mit, ich wollte gerade Blut, Schweiß und Tränen, Blut fließt nicht so oft, aber doch, es ist auch verdammt hart. Die Tage sind lang, es ist super anstrengend. Mhm. Und wer schon mal mit Kindern gearbeitet hat oder Geschwister hat, auch wie du, Rasan, kleine Geschwister, das ist ja auch anstrengend. Ja. Und an diesen Auseinandersetzungsstellen sozusagen, an diesen Grenzen zwischen den verschiedenen Leuten so, da entsteht dann aber also Reibung, manchmal im anstrengenden Sinne, aber auch Wärme im besten Sinne. Und da kann man wachsen über sich selbst hinaus. Und gerade so ein super anstrengender Tag, wenn ich dann noch in eine Reflexion gehe und mich gegenseitig auffangen kann in diesem Team von den jungen Erwachsenen und mit den Kindern, kann super, super, super gewinnend sein.
Hm. Oh ja, das fühle ich. Also anstrengend. Ich bin Onkel und sehe meine Nichte und meinen Neffen, ja, regelmäßig, aber doch irgendwie selten, vielleicht einmal im Monat. Huh, das ist kräftezehrend, wenn man es nicht gewohnt ist.
Ja, voll, ne? Es ist auch eine Gewohnheitssache und ja, macht verdammt viel Spaß und es ist richtig anstrengend. Also wenn du da draußen Bock auf eine richtig gute Herausforderung hast, guck ja auf die Seite.
Aber sie geben ja so viel zurück.
Ja, voll.
Welche Aktivitäten und Lernformate bietet ihr denn den Teilnehmenden dann so an? Ich meine, da gibt's ja sicherlich einiges, was man so machen kann. Mhm. Baseball hast du schon gesagt.
Genau, zum Beispiel am Nachmittag, gerade auch gerne in Kooperation mit so einem Verein dann zum Beispiel. Und aus Sicht von den jungen Erwachsenen, also im letzten März, waren auch wir, Rasan, du und ich gemeinsam auf der Vettel und haben da Lernferien gestaltet. Magst du mal erzählen, wenn du da morgens so losgefahren bist zu Hause und was war dann los? Was haben wir so gemacht den ganzen Tag?
Also am Vormittag war das so, dass wir eine Planungsphase hatten, so mit dem ganzen Team. Und dann kamen die Kinder, wir haben einen Klatschkreis gemacht, alles Mögliche. Es gab auch am Vormittag so eine Lernzeitphase, wo wir Deutsch und Mathe mit den Kindern gemacht haben. Genau, dann gab es die Mittagspause und hatten auch nach der Mittagspause ein Projekt gemacht mit den Kindern. Unser Projekt war das damals Sinne erforschen mit den Kindern. Das war mega cool und für die Kinder auch voll spannend. So, ja, ich forsche gerade meine Sinne irgendwie. Genau, da war so ein Parcours, den man durchgehen muss und natürlich haben das alles die Kinder geplant selber und das war so wow, wie viel die können. Auch zu anstrengenden Tag will ich noch vielleicht was sagen. Es war mega anstrengend, ja, so am Anfang. Aber für mich war das so, okay, es war anstrengend, aber solange so ein Sternmoment kommt, hat man wirklich alles vergessen. Wenn man weiß, okay, ich konnte was ändern an diesem Kind oder sein Wissen, verändertes Wissen ändern. Es war für mich so, okay, wow, auch wenn es anstrengend ist, man tut was Gutes, immer weitermachen.
Gerade bin ich ein bisschen, ich find's gerade voll schade, dass da nicht doch eine Kamera mitläuft, weil du hast gerade so angefangen zu strahlen.
Das stimmt, über beide Ohren, krass, ja.
Ja,
da genau. Strahlt man wirklich bei sowas. Sternmomente sind schon echt was zum Strahlen auch.
Genau, wenn genau man merkt, okay, in so einem ganz, ganz kleinen Moment vielleicht passiert eine Veränderung und die kann ganz schön viel bewirken.
Ja.
Ein bisschen wie so ein Schmetterlingseffekt.
Ja.
Irgendwie. Ja. Voll.
Habt ihr einen grundsätzlichen Tagesablauf? Habt ihr irgendwie fixe Dinge, die ihr immer mit unterbringt?
Mhm. Genau, Rasan hatte ja gerade schon angefangen, nach der Planungszeit, wo es auch noch einen Kaffee gibt, morgens nur für die Erwachsenen, einmal richtig den Tag einchecken, wie geht's mir gerade, was ist dran, welche Aufsicht dann zur Orga und so weiter, aber auch mental anzukommen. Wenn die Kinder ankommen, geht in diesem Klatschkreis los, jedes Kind wird einmal namentlich begrüßt, auch das, keine Selbstverständlichkeit leider, aber keine Raketenwissenschaft.
Ja.
Jeder Mensch hat ein Recht auf seinen ihren Namen und morgens einmal in die Augen geguckt zu bekommen, mit dem eigenen Namen begrüßt zu werden.
Wahrnehmung,
hallo
Wertschätzung,
Marc.
So wichtig.
Schön, dass du heute da bist.
Ja.
Vielleicht sogar noch ein kurzes, wie geht's oder wie bist du heute da? Möchtest du mit der Faust einchecken oder was brauchst du gerade? Oder auch wirklich nur, dass man einem richtig wahrgenommen ist.
Mhm.
Das geht morgens los und dann gibt es noch einen Snack. Mit leerem Bauch kann man nicht gut lernen. Ein Snack angeboten und dann startet auch erste Lernzeit. Wir machen immer Pausen. Es gibt auch aktive Phasen. Und nach der Mittagspause mit warmem Essen und vielen Angeboten ist eben die Projektezeit damals dann mit Beispiel Gefühleforscher. Es gab auch schon die Klemmsterne-Küche und die AstronautInnen und alles Mögliche.
Cool.
Und du sagtest gerade so nebenbei, natürlich haben die Kinder dann selbst geplant. Auch das ist leider nicht so selbstverständlich, den Kindern Verantwortung geben für den Prozess. Und dann wurde so dann die Projektleitung gemacht mal wieder und war super happy. Und dann klopft es an der Tür und so, Frau Busch, wir möchten dich einladen, dann komm ich mal mit. Und durfte den Parcours dann durchgehen. Die Kinder hatten das alles total liebevoll selber geplant und gestaltet. Dann wurde ich da so hingeführt, dann wurden da die Augen verbunden, dann durfte ich da riechen und immer so ausprobieren, Feedback von den Kindern einholen. Die Stationen wurden abgehakt und am Ende habe ich eine Urkunde bekommen. Ich bin nämlich eine Sinnesforschi und die habe ich immer noch in meiner Mappe, in meiner Erinnerungsmappe, weil das so cool war und die Kinder sich so gefreut haben, das umzusetzen. Wenn die Kinder dann nach einem Abschlusstanz dann auch wieder jeder wird namentlich verabschiedet und den Eltern wieder übergeben oder gehen allein nach, haben wir noch eine Reflexion mit allen Erwachsenen zusammen. Manchmal gibt es noch Workshops, Themen zum Beispiel Nähe und Distanz. Und was macht es mit mir, wenn ein Kind die ganze Zeit kommt und auf mir rumklettern will? Was mache ich dann? Wo ist da meine Grenze verletzt? Wie kommuniziere ich? Welche schwierige Situation hatte ich und wie kann ich gewaltfrei damit umgehen? Was bedeutet überhaupt gewaltvolle Kommunikation? Was mit Kinderschutz? Oder ein Thema wie, Stärkenorientierung. Welche Stärken habe ich überhaupt? Bin ich stolz darauf? Wie äußere ich die und wie kann ich den Kindern helfen? Und wir checken nochmal aus dem aus und dann ist man auch ordentlich kaputt und alle und fällt meistens ganz doch happy kaputt.
Happy kaputt ist toll.
Ja.
Dann weiß man, dass man auch am Tag was gemacht hat.
Ja, voll.
Nicht nur im Büro gesessen und Kaffee getrunken hat.
Und Kaffee gibt's auch bei uns.
Immer.
Du hast vorhin auch schon angeteasert, dass zum Beispiel größere Geschwister dann ihre kleinen Geschwister auch mitbringen. Wie sieht die Wiederholerquote bei euch aus? Kommt das regelmäßig vor?
Die Wiederholerquote ist sehr, sehr hoch. Im Durchschnitt sind die meisten unserer Kinder in der zweiten Klasse, also so 8 Jahre alt, ist aber komplett offen für alle Kinder der Schule, wo wir dann eben sind. Also jetzt zum Beispiel die Schule in Wilhelmsburg oder Kassel. Eine bestimmte Schule, die wir ansprechen, manchmal noch
mal Kassel, glücklichste Stadt in Deutschland, habe ich gestern gehört, ja.
Sehen wir mal, dann sind wir da ja genau richtig. Ich bin auch mal richtig gerne in Kassel, muss ich sagen. Auch
ja,
wenn
aber beim Eishockey läuft es nicht. Ich weiß nicht, wie die da so glücklich sein können.
Das wäre nicht jeder Eishockey-Fan. Aber ich nehme es mal als mentale Notiz mit, dem Eishockey zu kooperieren. Vielleicht können wir ja den Nachwuchs mal ein bisschen stark machen. Das sind bestimmt Menschen, die richtig gut Eishockey spielen und Bock haben. Eine Kleinbalumna übrigens auch in der deutschen Frauennationalmannschaft am Start.
Guck mal an.
Siehst du mal? Genau, eine Hamburg. Auch da Grüße an die Familie Nix. Genau. Was war jetzt die Frage? Jetzt bin ich so abgeschweift.
Wiederholerquote. Wie viele kommen wieder? Wie viele bringen in der nächsten Generation jemanden mit?
Tatsächlich, wir haben es meistens so, dass wenn ein Kind einmal teilgenommen hat und noch in der ersten Klasse war, nimmt es ganz oft in seiner Schulkarriere in der Grundschule, also in den 4 Jahren Grundschule, 4 bis 10 Mal teil. Das ist schon sehr, sehr oft. Es gibt wenig Kinder, die nur einmal dabei sind. Auch das ist natürlich okay. Du hast ja viele Ferien, ne? Und niemand hat so viel Urlaub, wie das Kind Ferien hat. Ja, auch das natürlich auch wieder ein alleiniger Betreuungsbedarf und logistischer Bedarf. Es gibt aber auch Kinder, die sind seit der Vorschule jedes einzelne Mal dabei gewesen. Ein Igor zum Beispiel aus Wilhelmsburg. Und dann Ende vierter Klasse sehr, sehr traurig, dass weitergeht. Ist dann aber später nochmal als Praktiker gekommen. Und es soll ja eben auch eine Brücke sein. Denn niemand soll ja hier eingesperrt werden bei Klemm, nur noch das. Wenn es auch nichts für ein Kind ist oder es auch mal was anderes gibt, um Himmels Willen, super, total cool. Oder wenn dann doch es klappt, dass man in Urlaub fährt, Familie besucht, total schön. Es ist einfach ein Angebot, niemand verpflichtet. Wenn es passt, ist die Quote ist aber sehr, sehr hoch. Und das ist auch so eine Besonderheit im sozialen Sektor oder im gemeinwohlorientierten Unternehmentum, dass wir auf die sogenannte Wirkungslogik ja schauen. Also letztlich nicht jedes Unternehmen oder die meisten arbeiten mit irgendwelchen Kennzahlen. Ne? Wir nehmen uns das und das vor und was gehört dazu, welche Indikatoren haben wir. Das ist im Sozialen letztlich genauso. Und dann gucken wir, was wollen wir bewirken? Krasan hat schon erzählt, ne? So ein verändertes Wissen. Das Kind weiß plötzlich was Neues. Und das Kind lernt sich ganz neu kennen. So, da sind wir schon, was man dafür braucht, einen Input, ne? Also wir brauchen die Räume der Schule, wir brauchen Geld, um Dinge einzupfen. Wir brauchen die Menschen, die sich dabei engagieren. Der Output, der rauskommt, ist, 2 Wochen Lernferien finden statt. Wir waren im Kletterwald, Lernzeiten haben stattgefunden, Material wurde verbraucht. Ist da schon Wirkung passiert? Nee, können wir nicht wissen. Deshalb schauen wir in Interviews, in Stichprobefragungen, was hat sich denn geändert auf den verschiedenen Wirkungsebenen? Das veränderte Wissen ist das Erste. Ah ja, ich weiß jetzt was Neues. Ich kenne mich jetzt besser mit Müllrecycling. Ich kann plötzlich die 8er-Reihe des 1x1. Hab neue Wörter im Deutschen gelernt. Und dann ist es eine veränderte Handlung auch noch. Ne? In der Schule kann ich Aufgaben besser bearbeiten. Oder ich kann besser mit anderen Kindern zusammenarbeiten, weil ich gelernt habe bei Climb, hey, ich muss gar nicht Best Friends sein mit jemandem, um auch mal eine Gruppenarbeit zu machen. Ich wünsche mir, dass manche Erwachsene das auch wissen. Und was da ganz, ganz nochmal danach käme, wäre die veränderte Lebenslage. Klar, Lebenslage dauert noch eine Weile und es ist sehr mannigfaltiges Problem. Deshalb kann man das nicht mit einmal lernen, fände ich die ganze Lebenslage anders. Geht natürlich nicht, ja. Da müssen wir an ganz andere Themen ran, ja. Einkommen, Wohnen, Stadtentwicklung, alles Mögliche. Im Bereich Bildung können wir aber dazu beitragen, auf dieses Wirkungskonto auch nochmal einzuzahlen, dass sich Dinge ändern zum Positiven, zum Guten, sodass Kinder eben oder auch die jungen Erwachsenen begründet und reflektiert ihre eigenen Lebens- und Schulkarriere gehen können, um im Guten weiter zu wirken. Und ganz am Ende, wenn man nochmal 50 Jahre in die Zukunft gucken würde, wäre der sogenannte Impact, also die wirkliche Veränderung, die gesellschaftliche Veränderung, die niemand ganz alleine kann und bewirken kann, dass wir auch vermessen und das ist Quatsch und auch kein kleines oder auch größeres Sozialunternehmen wird es alleine können. Deshalb zeichnet diesen Sektor auch sehr, sehr stark aus, dass wir sehr in Kooptionen denken, sehr in Kollaborationen denken und das anstatt Konkurrenz diesen Sektor sehr aus.
Ich finde das total klasse, dass man so früh schon für Wahrnehmung in so vielen verschiedenen Aspekten sorgt bei Kindern, dass sie vielleicht auch, wenn sie dann später, weiß nicht, Jugenderwachsene sind, Jugendliche sind, dass sie sich dann vielleicht zurückerinnern und merken, ah ja, so kann man ja auch irgendwie mal so drüber nachdenken oder ich habe da mal eine Erfahrung gemacht, das war irgendwie ganz anders. Und ja, man kriegt ja ein ganz anderes Weltbild dadurch auch, oder? Das ist ja gar nicht mal, kann man ja gar nicht hoch genug an.
Ja, Selbstbild, Weltbild, ja. Und das ist eben genau dieses veränderte Wissen und dann kann ich auch anders handeln, wenn ich vielleicht auch merke, okay, ich habe jetzt die Skills, gewaltfrei auf was einzugehen. Ich habe jetzt ein Wort für mein Gefühl.
Ja.
Was ist das für ein Gefühl? Bin ich wütend? Bin ich traurig? Bin ich enttäuscht? Was ist das? Und ich nehme es erstmal wahr, bin einmal bei mir, um es dann vielleicht sogar verbalisieren zu können. Sagen zu können, ey, Marc, weißt du, ich fühle mich gerade traurig. Vielleicht liegst du da und daran und meine Bitte gerade ist so, machen, mir helfen, das und das anders machen.
Yeah.
Und dann können wir immer noch in Auseinandersetzung gehen, ob du das jetzt gerade willst und wie du dich dabei fühlst. So, aber das ist hat ganz viel mit Wahrnehmung, Wissen, Selbstbild und so Kongruenz von selbst und zu tun. Und total wichtige und so Themen, die man den ganzen Tag auf und runter verhandeln kann, anhand von einer Lernzeit, anhand Gefühle forschen und Parcours aufbauen. Wenn da was schief geht, wie fühle ich mich damit? Ja, was ist meine Reaktion? Nehme ich dann das Döschen und schmeiß es aus dem Fenster oder mache ich es irgendwie anders? Ja, und das ist total cool. Ja,
das stimmt. Ich hätte jetzt hier noch eine Frage gehabt, welche positiven Auswirkungen die Lernferien auf Bildung und persönliche Entwicklung haben. Aber ich glaube, das haben wir größtenteils schon abgedeckt. Aber ihr könnt es gerne ergänzen, wenn ihr möchtet.
Da fallen mir vor allem ganz viele Menschen und Geschichten ein. Also sei es eine Maren, die sich vor Jahren bei uns engagiert hat und eigentlich noch irgendwie am Promovieren war oder gucken Biologie und so. Und dann irgendwann den Entschluss gefasst hat, hey, das macht mir so einen Spaß und ich finde es so cool, ich mache so einen Quereinstieg und mache nochmal einen Ref und fange dann an der Schule an zu arbeiten und nach wie vor ist sie Lehrerin mit Leib und Seele und findet es richtig cool und Side Note, so in Richtung Lehramtsstudierende, kam richtig gesund und gut durchs Ref, weil sie gut kannte, wusste, was sind meine Ressourcen, was fällt mir schwer, wie geht es mir und wie komme ich da durch und wer kann, weil manchmal ist das ja auch so eine Menschen durchgehen müssen, ja, da so Fähigkeiten geraten und so. Und es sind eben ja Kinder, mit denen wir dann in Kontakt sind, sei es, weil die kleinen Geschwister nochmal zu uns kommen oder so, wie eine Alice zum Beispiel Dortmund, die mal mitgemacht hat als Zweitklässlerin und man so dachte, ai, 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 hier, all over the place und so. Und war trotzdem coole Zeit, hat Bock gemacht, dann kam sie nochmal wieder, dann kam die kleine Schwester und dann beide und irgendwann war sie älter und brachte die Schwester und holte sie ab und sagte so, hi, und dann ist sie jugendlich und komisch. Und dann nochmal ein paar Jahre später schickt die uns eine E-Mail und sagt, hey, kann ich ein Praktikum machen? Ich so, ja, cool, voll, gut, ja, wir haben bestimmt was zu tun, hier, bitteschön, und hilf mal mit. Ich brachte noch eine Freundin mit, es hat mega Spaß gemacht und dann nochmal später hat sie sich ehrenamtlich bei uns als Lehrkraft engagiert, hat ihr auch Bock gemacht und ist gerade am Überlegen, will ich in Richtung duales Studium gehen, vielleicht sogar bei Klein Richtung soziale Arbeit, muss aber gar nicht sein, vielleicht will sie auch in die medizinische Richtung oder. Und so sind wir dann so Bildungskarrieren und auch in gewisser Weise Aufstiege mit zu begleiten, das liegt gar nicht nur an Klein, aber Klein ist ein Teil davon und vielleicht wie so ein Butterfly-Effekt wegen eines Sternmoments, kann sowas auch bedingen und das macht mich wahnsinnig stolz, es ist auch ein hartes Stück Arbeit, aber sowas so bei einzelnen Menschen auch zu beobachten, mitzukriegen, manchmal so im ganz, ganz Großen, manchmal aber auch im Kleineren, sitze ich dann mit einem unserer Dualstudis und der sagt, ach, weißt du, vor 2 Jahren hätte ich mich das überhaupt nicht getraut und plötzlich bei Klein, dann habe ich da eine Chance bekommen, dann bin ich da immer auf der Nase gefallen, habe es nochmal ausprobiert und plötzlich merke ich, hey, ich kann richtig gut vor Gruppen sprechen und ich kann richtig gut zusammenhalten, ich habe es mich nie so richtig und plötzlich kann ich das und es macht mega Spaß und da, wo ich Sachen nicht kann, merke ich das und kann ich das auch zugeben und total schön gerade und danke, dass es ermöglicht.
So. Ja.
Ja, voll, eine positive Sache ist auch, man findet heraus, was man richtig gut kann, also ich habe es zum Beispiel, also ich persönlich jetzt, ich spreche von meinen Erfahrungen. Ich habe viele Sachen kennengelernt oder die ich sehr gut kann. Und das war früher mir nicht aufgefallen, weil ich nicht so viel darüber gedacht habe. Aber bei so einer Rolle findet man es heraus. So, was kann ich richtig gut? Was kann ich machen für die Zukunft vielleicht auch? Weil man schnuppert so in vielen Bereichen rein. Und ja, sehr viele Dinge auf einmal und findet vieles heraus, würde ich sagen.
Wie oft hat man denn auch den Platz, einfach Dinge zu versuchen? Meistens hat man ja eigentlich ein Ziel und muss das erreichen. Schule geht es ja schon, schreibt eine Klassenarbeit, muss abliefern, macht genau das, was man eben vorgesetzt bekommt. Man hat nicht so den Rahmen oder die Bühne, sage ich mal, um wirklich verschiedene Dinge zu versuchen und dann festzustellen, hey, das liegt mir total gut und da habe ich mehr Bock drauf, das könnte ich mir vorstellen, irgendwie noch auszubauen.
Ja, voll. Und ich meine, wie können wir von 17-jährigen Menschen verlangen, dass sie genau wissen, welchen, weiß ich nicht, später Studiengang oder Ausbildungsgang will ich überhaupt gehen? Was gibt es für Jobs? Früher gab es immer dieses komische grüne Buch, das war schon dick, als ich klein war. Und jetzt ist es wahrscheinlich 10-mal so dick. Und wie sagt man immer, ne, die Hälfte der Jobs, die es in x Jahren gibt, die kennt niemand jetzt. Und nur mit KI und mit dem und dem. Und dann ist doch viel wichtiger, die Persönlichkeit zu bilden, ob der Ausbildungsgang dann Kaufer für Büromanagement heißt oder dies oder das. Mhm. Am Ende kommt es halt darauf an, ne, was macht dir Spaß, wo bist du selbstwirksam, wo hast du Bock drauf und wo kannst du, und das will ich ergänzen, auch noch Gutes bewirkt Gesellschaft, das finde ich auch umso schöner, in welchem Bereich auch immer. Und dann eben eine reflektierte Praxis zu haben und begründete Entscheidungen für dich selber treffen zu können, finde ich super, super wichtig und wertvoll, ne? Nicht nur für die Einzelperson, sondern auch für, und da tragen wir eben klein und mittlerweile auch gar nicht mehr so klein mit bei.
Ja. Also ich hätte niemals erwartet, dass ich irgendwann vor einer Klasse stehe. Das war für mich so ein Wow. Und ich dachte auch, ja, ich könnte das niemals, aber dann
einfach hat's mal geklappt. Machen.
Ja, einfach mal.
Also einfach machen, dann geht es irgendwie doch und dann merkst du, ah ja, und das hat mir geholfen, das kann ich, cool, und an der Stelle will ich mehr und dann macht es Spaß. Ne? Dann wächst man und dann ist man so nicht mehr ganz in der Komfortzone, aber auch nicht in der Panikzone, sondern so dazwischen. Das nennt sich Wachstumszone und da ist es richtig cool. Auch wenn es anstrengend wie kaputt. Die ganze Zeit machen, das ist mental so anstrengend. Aber doch hier oder da schon. Und mir fallen noch ein paar mehr Sachen ein, die du richtig gut kannst. Videoschnitt zum Beispiel. Menschen ansprechen, Geschichten erzählen und so.
Ja, das habe ich auch durch Klamm. Also vorher, ich hatte keine Berufserfahrung. Ich hatte mit Menschen nichts zu tun. So in der Schule ganz normal, eine normale Schülerin. Und mir wurden sehr viele Chancen gegeben bei Climb, auch bei Jenny. Ich war mit ihr auf verschiedenen Events beispielsweise jetzt oder jetzt in den Lernferien. Also man findet viel heraus, so was man kann. Ich wusste jetzt nicht, dass ich so ein YouTube-Video schneiden kann. Ich habe einfach machen, hat gut getan und ich weiß jetzt, okay, ich kann Videos schneiden beispielsweise. Ja,
und beim Machen lernst du es halt, ne? Und
genau.
Nicht in der Theorie so sehr.
Na klar, genau so ist es, ja. Aber ohne ehrenamtliche Unterstützung wäre Climb ja auch gar nicht möglich. Warum engagieren sich Menschen freiwillig bei euch und welche Rolle spielen sie in dem Programm?
eine richtig wichtige Rolle. Einerseits, wenn wir uns diese, ich hatte schon vom Wirkungstreppe erzählt, ne, für die Kinder anschauen. Mhm. Wir wollen für die Kinder Unterschied machen. Kinder dürfen, sollen selbstbewusst Herr werden, wissen, was sie können, sich auch in Mathe und Deutsch verbessern, all diese Sachen. Das geht natürlich nicht, wenn wir einfach nur 45 Kinder in der Schule stecken und sagen, viel Spaß, in 2 Wochen holen wir euch wieder ab. Mhm. So, wir brauchen auch die Menschen, die da organisieren und begleiten und die Räume öffnen, Chancen geben, damit die Kinder dann auch selber wirksam sein können, einen Rahmen setzen. Das sind die Teams, die bei uns hauptamtlich dabei sind, zum Beispiel auch ne, Dualstudierende, die jetzt bei uns in der Ausbildung sind, aber auch Menschen, die vielleicht ein Lehramtsstudium sind oder als Nebenjob, Studijob machen und auch die Ehrenamtlichen, da sprechen wir immer von den jungen Erwachsenen, die aus ganz verschiedenen Gründen zu uns kommen. Die einen wollen vielleicht wirklich einfach nur sind irgendwie übers Programm gestolpert, finden das ganz cool und spannend und haben Bock, sich zu engagieren mit Kindern für Kinder, weil sie schon Erfahrung haben in der Kinder- und Jugendarbeit. Andere hatten damit noch gar keine Berührungspunkte. Irgendwer erzählt denen das und sagt, oh, ich hatte da eine gute Erfahrung und dann kriegen die es weitererzählt und sagen, weiß ich so genau und gucken sich nochmal an, folgen uns auf Insta und irgendwann denken sie, ach komm, jetzt fasse ich mir mein Herz und mach das auch aus Neugierde. Und manche kriegen das über vielleicht die Hochschule mit. Da gibt es eine Kooperation in für soziales Engagement noch ein paar Credit Points mitzubekommen und denken so, ah ja gut, die Credits würde ich gerne mitnehmen. Und warum nicht Kinder? Klar, weil entweder ne, habe ich eh schon Erfahrung oder wird schon nicht so schwierig sein oder ich fordere mich selbst heraus. Das kann total unterschiedlich sein. Und so kommen total verschiedene Leute bei uns zusammen mit verschiedensten Erfahrungen. Sei es auch im Bereich mit Kindern zu arbeiten und der eine hat vielleicht einen Trainerschein, spielt gerne Basketball, die nächste Person hat eine Gitarre dabei und eine ganz andere hat irgendwie einen ganz anderen Hintergrund, ist total still und auch das ist komplett wertvoll. Es muss nicht jeder da so clownmäßig vor der Klasse rumtun, wie ich das vielleicht machen würde. Eine andere Person auf eine ganz andere Art und Weise ist auch wieder eine Ansprechperson oder so ein Ruhepol für ein Kind, das sich vielleicht ähnlich fühlt und auch ne, eher die Kraft aus dem Innen zieht und nicht aus dem Außen. Und genauso ist das ein super wichtiges Vorbild, eine Person, die dann das auch zeigt und vorlebt. Und wenn wir dann im besten Sinne zusammenwirken und inklusiv eben zusammen sind, dann ist es auch zum großen, großen Teil ein Dank an die Ehrenamtlichen, die eben mit einer Aufwandsentschädigung zwar, aber dann doch eben Ehrenamt, was den rechtlichen Rahmen angeht, da mitmachen. Und manche richtig oft, wenn ich an der Stelle einmal einen Teil Grüße loswerden dürfte. Es gibt nämlich ein paar Menschen, die mir zugeflüstert wurden und manche kenne ich auch persönlich und sonst aus Meets und so, sind es zum Beispiel Menschen wie Esma, Merve und Laura Kruse, die waren 7 bzw. 8 Mal dabei. Teilweise selbst gestartet bei uns, als sie noch Schülerinnen waren in der Oberstufe und dann sich auch orientieren, will ich in die Richtung soziale Arbeit was ganz anderes machen, aber finde es einfach ein cooles Ehrenamt, hab da Bock drauf, hab da Freunde auch kennengelernt. Dann sind das so Menschen wie Leonita oder Emily, Jennifer, Anna, Lisa und die Liste würde ewig lang weitergehen, dann wäre das hier zu lang. Oder Leute, die dann auch in so ein Leitungsteam gehen. Dann wird zum Beispiel Maja, Josephine, eine Franzi, Laura Kutscher oder Hilal, die auch teilweise super, super oft dabei, wenn erst ehrenamtlich dann in so ein Leitungsteam kommen und dann ne, zieht Hilal nach Berlin und macht dann ein ganz anderes Studium und ist vielleicht immer noch mal dabei und man bleibt irgendwie befreundet und ist so im Netzwerk miteinander verbunden. Oder Leute, die einen ganz anderen Job haben, aber vielleicht uns dann ermöglichen, mal so einen Betriebsbesuch zu machen. Oder dann kommt jemand vorbei und ne, ein paar Volunteers zeigen, hey, was machen wir eigentlich auf der Arbeit? Und haben wir so ein Berufethema und die Kinder kriegen mit, hey, was für Berufe gibt es denn überhaupt noch? Und was macht so ein Logistiker? Und ne, was ist denn eigentlich? Dann kommen noch Menschen, weiß ich nicht, von der Polizei vorbei und die Kinder dürfen mal Blaulicht einmal so fahren oder sowas. Und halt diese Lebenswelten zu erweitern, einfach neue Sachen kennenzulernen. Und das fußt auch ganz, ganz stark auf Ehrenamt, auf Volunteering. Deshalb ja, sind wir da unendlich dankbar für, dass Leute sich darauf einlassen, auf diese auch echt anstrengende Zeit. Und dass wir eben auch die Leute bei uns haben, die sich um diese Menschen kümmern. Zum Beispiel Marie in Hamburg, die unsere Ehrenamtskoordinatorin ist und dann ne, mit den Menschen das auch vorbereitet, ihnen redet, alle ihre Fragen beantwortet und das Ganze begleitet und unsere kleine Community, Anführungszeichen, da pflegt. Und so haben wir ganz, ganz viele so tolle KollegInnen, die das tun und tragen in ganz verschiedenen Städten in Deutschland. Und auch das macht mich als Person, als Jenny und auch als Unternehmerin richtig, richtig froh und stolz.
Zu Recht. Auf jeden Fall. Die Grenzenlosigkeit dieser Möglichkeiten. Kann ja jeder irgendwie dazu beisteuern, ne? Mega cool. Du hast vorhin zu Beginn irgendwann auch schon gesagt, Probleme und Herausforderungen, die es eben so gibt. Lass uns doch mal kurz über das Bildungssystem reden.
Kurz, okay.
Wie trägt Klein dazu bei, diese Herausforderungen zu bewältigen, die es eben, ja, gibt? Welche systemischen Fragen muss man sich hier stellen oder was wird da angesprochen?
Also einerseits habe ich letztens hier einen schlauen Spruch gehört, verlieb dich ins Problem und nicht in die Lösung, soll bedeuten, gerade im Sozialunternehmerinnentum, du musst das Problem sehr, sehr gut kennen, analysieren, damit du dann eine passende Lösung findest. Und jetzt gibt es im Bildungssystem sehr, sehr viele Probleme, die haben aber auch nicht nur was mit, wie ist Schule organisiert und so weiter zu tun und ne, wie geht so ein Lehramtsstudium und sind Menschen da wirklich total selbstwirksam am Start oder auch haben sie Angst vor Bewertung und Strafe und deswegen sind Sachen schwierig, was generell ein gesellschaftliches Phänomen ist, was ich sehr bedauere, denn anders macht es viel mehr Spaß und das Leben ist zu kurz, um sich die ganze Zeit Angst, das Leben schwer zu machen. Und ein Aspekt, denn wir haben nicht so viel Zeit, um auf alles einzugehen, ist tatsächlich das Thema Fachkräfteausbildung, auf den Climb immer mehr auch einzahlt. Im besten Sinne, wenn wir uns die Fachkräfte von morgen angucken, ob das dann Lehrerinnen sind, Sonderpädagoginnen wie eine Hille, die sich bei uns engagiert hat und dann nochmal komplett neu studiert und jetzt ist sie Klassenlehrerin in einer inklusiven Schule, dann ist es super, super wichtig, die Menschen gut abzuholen, gut zu begleiten, ihnen eben eine reflektierte Praxis zu bieten. Und das machen wir jetzt immer mehr, verstärkt eben im Bereich duales Studium. Bei uns studieren die Menschen soziale Arbeit, Sozialmanagement oder Kindheitspädagogik. Die sind also an der Hochschule 2 Tage die Woche. Also ganz ähnlich wie bei Rasans Ausbildung. 2 Tage die Woche an der Hochschule, in der Theorie sozusagen, in der Wissenschaft. Und 3 Tage die Woche im Betrieb. Praxispartner heißt es dann. Also bei uns bei Climb. Nicht nur in den Lernferien, sondern auch durchaus unterjährig und im Ganztag. Und eine Julia, die ich auch ganz herzlich grüßen darf, die sowieso einen Rettungsschwimmerinnen-Schein hat, gibt dann auch noch zusätzlich Schwimmhilfeunterricht. Weil auch das Thema Schwimmen, und viele Kinder können nicht mehr schwimmen, ja, das hat auch was mit dem ganzen Bildungssystem und Gesellschaft zu tun. Da gab es noch Corona, es gab keine Schwimmkurse. Und erstens mal macht Schwimmen richtig viel Spaß. Übrigens kann ich richtig gut schwimmen und ich liebe Schwimmen tatsächlich. Und es macht auch was mit dem Selbstbild und Selbstbewusstsein, wenn ich plötzlich in einer ganz anderen Dimension im wahrsten Sinne mich so 3D bewegen kann, ist fast wie fliegen. Ja, es ist total cool und richtig, richtig viele Menschen können das nicht mehr. Ich muss nicht sagen, jede Person muss Profi-Schwimmerin werden, überhaupt nicht, aber es macht was mit dem Selbstbild und dem Selbstbewusstsein, wenn das geht. Und wenn es dann extra Menschen gibt, wie eine Julia, die das schon kann und das beitragen kann, dann ändert sich da auch schon wieder was. Und so tragen wir gerade über diese Duali, wie wir sie liebevoll nennen, Ausbildung sehr, sehr stark gerade dazu bei, dass wir eben Fachkräfte von morgen noch stärker gewinnen und auf eine hoffentlich so stärkenorientierte Art und Weise, wie es nur geht, ihnen eine reflektierte Praxis bieten und sie nachhaltig darauf vorbereiten. Und ob sie dann am Ende begründet sagen, nee, ich will aber nicht so 1:1 mit den Kindern arbeiten, sondern geh lieber ins Jugendamt, nimm aber diese Praxiserfahrung mit. Oder ich will so ein Familiengrundschulzentrum leiten. Oder ich will was ganz anderes machen. Oder einen kompletten Spurwechsel, weil das ist gar nichts für mich, habe aber trotzdem das im Hinterkopf. Und vielleicht spende ich dann einen Teil vom Geld mal an soziale Projekte oder. Auch das ist ja eine gewisse Wirksamkeit. Und nicht jede Person muss einen einmal eingeschlagenen Weg so straight durchgehen. Das wird wahrscheinlich eh nicht passieren, nicht mehr in dieser Zeit. Aber da gerade im Bereich Fachkräfte sind wir gerade sehr stark am Start. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Auch das würden wir gerne weiter ausbauen. Da ist dann wieder die Frage mit, okay, woran fehlt es denn? Naja, klar, an Ressourcen, an Geld. Du machst es schon, genau. Da aber auch ganz, ganz toll gerade in Gesprächen, sowohl mit den Schulen, die sagen, hey, toll, mehr davon, mehr dieser Leute, die sind super. Und auch da nochmal Shoutout an die Schulen. Denn Schule, auch gerade zum Beispiel Hamburger Grundschulen, unser Sohn ist selber auf einer Hamburger Grundschule. Ich lieb's. Ich find's komplett super. Es ist ein total toller Tagesablauf, sind so entschleunigte Phasen drin, da wird ganz viel im Stadtteil kooperiert, das ist super. Ganz, ganz anders als ne, vor, weiß ich, 30 Jahren, 35 Jahren, wo ich zur Grundschule gegangen bin. Ich habe nicht alles schlecht gefunden, aber auch wirklich nicht alles toll. Und da tut sich auch richtig, richtig viel im Bildungssystem. Und wir möchten dann, ja, wir gucken uns das Problem sehr genau an und gleichzeitig sehen wir aber auch die Stärken, die dann doch da sind und die Menschen, die cool sind, und möchten da gerne ansetzen, mehr davon. Stärkenorientierung auch vom System. Und gleichzeitig darf es nicht heißen, dass man sagt, okay, du brauchst halt diese eine engagierte Person, weil wenn die sich dann so lange engagiert, bis sie gar nicht mehr kann und zusammenbricht, dann kommt die nächste, muss das wieder auffangen, bricht die auch zusammen. Dann ist es so ein, nennt man das Domino-Effekt und du hast alle verheizt und das darf es ja nicht sein. Deshalb auch wieder da Ressourcen. Jetzt kommt so ein ganz großes Programm, Startchancen nennt sich das, ne, mit Bundesmitteln, mit Landesmitteln, mega spannend. Mal gucken, wie bürokratisch das Ganze wird. Aber da ist man natürlich dran, das ist gerade sehr viel im Sektor in der Diskussion so. Aber es tut sich wirklich viel, geht es schnell genug? Meiner Meinung nach nein, aber ich zeichne mich auch dadurch aus, dass ich richtig gut ungeduldig sein kann. Von daher, ein bisschen habe ich auch gelernt, okay, ein bisschen Langmut, ein bisschen gucken und das vernünftig eintüten, okay. Unterdessen machen wir weiter unsere Programme, sowohl für die Kinder, also im direkten Service, aber auch in diesem indirekten Hebel anzusetzen. Und jetzt gerade, wo wir 3 Tage in Dortmund alle gemeinsam waren und getagt haben und mit all diesen unseren Dualstudierenden, wie zum Beispiel nochmal ganz kleiner Gruß an Helen, Nico, Regina, Jan, Steffen, Helena und und so viele mehr. Und es sind wahnsinnig viele Leute. Und egal, mit wem du sprichst, die sind so cool und die haben so Bock und die erzählen dir eine Geschichte und was ist da noch passiert. Und dann habe ich das gemerkt. Und jetzt habe ich hier Freundin gefunden und überhaupt. Und ich denke so, das ist einfach so toll. Und davon möchten wir mehr machen. Wir möchten das gut aufstellen, professionell aufstellen, ans Konzept nochmal ran. Das sehr, sehr gut weiter auf die Straße bringen. Und dafür braucht es tatsächlich Geld und Raum.
Wer ist denn eigentlich ein Träger? Wie finanziert sich Climb überhaupt? Gibt es da Sponsoren, Fördermittel? Das Wort ist gar nicht so schwer.
Wir können auch Authentizität hinterher schieben, weil das ist ein richtig schwieriges Wort, an dem ich immer scheitere.
Regisseur.
Eine kleine Sprechübung.
Also Sponsoren, Fördermittel hattest du schon angesprochen. Was für Quellen könnt ihr anzapfen?
Es gibt tatsächlich verschiedene und das ist auch ganz schön. Man sagt ja auch, man soll nicht, wie ist das auf Englisch, alle Eier in den einen Korb packen, ne? Weil wenn das runterfällt, dann ist ja Mist. Deshalb ganz schön, dass es Verschiedenes gibt. Wir fangen mal an bei den öffentlichen Mitteln. Da haben wir, wenn wir das Gesamtbudget von Climb angucken, wir nehmen mal ein Kind, eine Teilnahme. Da sind wir bei 600 Euro. Und ein Teil dessen, was wir brauchen, was dann zum Beispiel in den Ausflug fließt, in das Essen, aber auch in die Aufwandsentschädigung der Ehrenamtlichen, dass Marie sich um die kümmern kann und so. Ein Teil davon kommt aus der sogenannten öffentlichen Hand, also letztlich aus Steuergeldern, die wir alle zahlen. Und die können wir dann beantragen. Das ist teilweise bei der Kommune, manchmal sind das Mittel für den Ganztag, wie hier in Hamburg, wo die Schulen ganz viel selbst verwalten. Dann gibt es aber auch Mittel aus dem Integrationszentrum. In NRW ist es so ein Tool. Dann gibt es Sprachfördermittel und alles Mögliche. Es gab noch in Corona so dieses Aufhol nach Corona-Ding. Und dann gibt es so Bildung und Teilhabe. Das ist eigentlich Mittel aus dem Bundeshaushalt. Das wird aber kommunal verwaltet. Da sind wir in der ganzen Abteilung Bürokratie und das alles gut nachweisen und genau beantragen und gucken, wie das geht. Gar nicht so einfach, aber wir haben uns gut reingefuchst und wissen ziemlich gut, wie das ganz gut also einen guten Teil von diesen 600 Euro schon mal abzudecken. Sagen wir so 250 so. Und dann fast der ganze Rest kommt dann tatsächlich aus Spenden. Und da sprechen wir dann immer von einer sogenannten Stärkenpatenschaft, also mit 330 Euro, die wir noch dann brauchen, um vor allem die Durchführungskosten abzudecken. Also den Ausflug in den Wildpark und die Snacks zwischendurch, damit wir gesund und gut lernen können. Das Lernmaterial, die Knete, die ihr benutzt habt bei eurem Projekt und so weiter. Mhm. Das kommt dann aus Spendenmitteln. Achtung, nicht Sponsoring, wie beim Fußballclub, sondern Spende. Von zum Beispiel manchmal Privatpersonen, manchmal Unternehmen, meistens aber Stiftungen, privaten Stiftungen von Menschen, die ihr Geld, an dieser Stelle Dankeschön, reingetan haben oder auch aus einem Unternehmen. Und da haben wir sehr, sehr langjährige Partnerschaften, manchmal auch jemanden, der dann mal für einmal was reingibt und sagt, okay, für 10 Kinder gebe ich eine Spende, 3.300 Euro, 10 Kinder können teilnehmen und macht das möglich, aber auch manche, die dann noch den sogenannten Overhead auch mitfinanzieren, weil ohne den geht's auch nicht, ohne eine gewisse Professionalisierung. Und da haben wir dann zum Beispiel jetzt in Hamburg eine Hans-R.-Neumann-Stiftung, die dabei ist, dann sagt, okay, für x Kinder oder für das und das, was ihr jetzt in Hamburg leistet, weil bei unserer Satzung mit reinpasst, geben wir euch eine bestimmte Spende. Oder die Deutsche Postcard-Lotterie, mit der wir heute Abend auch bei der Millantor-Gallery eingeladen sind, das wird richtig cool, die uns jetzt in eine Partnerschaft reingeholt haben, sodass wir da wirklich, was auch mal sehr besonders ist im Sektor an der Stelle, ein herzliches Dankeschön, ungebundene Mittel haben. Also gar nicht sagen müssen, für das Projekt ist es genau so und so viel und dann weisen wir das ganz kleinteilig nach und kopieren alle Belege, sondern wirklich hier, ihr macht eine tolle Arbeit, wir vertrauen euch, hier sind Mittel X für jedes Jahr und los geht's und ihr könnt auch Sachen weiter etablieren und müsst nicht jeden Euro 15 Mal umdrehen. Das ist auch eine sehr, sehr große Erleichterung und das ist ein großer Partner von uns und dann zum Beispiel vom Haushalt und öffentlichen Mitteln sprach ich ja gerade schon, es gibt einige Kommunen, meistens die, in denen wir sind und in den Stadtteilen, die eine sogenannte Haushaltssperre oder Haushaltsvorbehalt haben. Auch das macht niemand mit böser Absicht, aber es passiert, wir haben es alle auch mitgekriegt, Bundeshaushalt, was ist da gerade los? Und jetzt lässt Herr Lindner alle antreten zum Einzelgespräch. So, es ist, ich möchte auch nicht tauschen, den Job bewöre ich mich nicht drauf. In manchen Kommunen gibt es eben einfach nicht viel oder gar keinen Spielraum im Haushalt. Das ist wahnsinnig schwierig. Und da gibt es dann aber große Förderer, jetzt unsere Hauptförderin zum Beispiel für NRW im Ruhrgebiet ist die RAG-Stiftung, die eine sehr große Stiftung dort ist, die uns auch jetzt substanziell fördert, damit wir dort eben Kinder erreichen können in Kommunen wie zum Beispiel Mülheim an der Ruhr, jetzt neu in Herne, wo wir starten werden, in Dortmund, wo wir schon lange Jahre sind, damit wir eben nicht immer wieder scheitern an irgendwelchen Antragsgeschichten, dann geht es wieder nicht, weil auch nicht aus böser Absicht in den Kommunen, aber es ist einfach wahnsinnig schwierig, sind wir schon zum großen Teil auch Spenden finanziert. Und sehr glücklich, dass wir da ein ganz tolles fördernden Partnerportfolio auch aufbauen konnten über die Jahre. Und jetzt eben auch, wenn wir weiter an Dingen arbeiten, wie zum Beispiel dem ganzen Programm für unsere Dualis und so weiter, da auch drauf zurückgreifen können, im Netzwerk fragen und kannst du mit mir auf den Kostenplan nochmal drauf gucken, was sollten wir achten und so. Da ist auch wahnsinnig viel Hilfestellung pro bono, du wirst vernetzt mit nochmal jemand anderem, wo du gar nicht dran denkst oder kriegst nochmal eine kleine Marketingberatung, ohne das teuer einkaufen zu müssen. Das ist auch unglaublich wertvoll.
Vorstellen, ist man froh um jeden, der sich da engagiert oder meint, dass es eine gute Sache ist und dann da irgendwie was beisteuern möchte. Aber es scheint ja relativ gut zu laufen für euch.
Ziemlich gut. Also weiß nicht, was du für einen Eindruck hattest, Rasan, weil gerade macht Rasan ja bei mir die Station. Thema Kommunikation auch, deswegen bist du heute hier am Start. Kommunizieren tun wir gerade, sei es im Podcast oder in Insta oder mit einem LinkedIn-Beitrag oder so. Und auch das Thema Fördermittelakquise, Fundraising, Anträge schreiben und so machen wir gerade ganz viel gemeinsam. Und wenn dann eine Mail kommt, die dann den Betreff hat, Förderzusage, so aufmachen und dann drücken wir da drauf, dann kommt es Konfetti und es ist ganz toll. Und dann schauen wir, okay, wo genau kommt das Geld jetzt hin und sagen Bescheid und verbuchen das alles. Du kennst das Backend von uns noch besser als ich, denn du hast die ganze Buchhaltung schon kennengelernt. Genau.
Ja, das es ist wirklich nicht einfach, an sowas ranzukommen, aber ja, Jenny macht das schon.
Du weißt ja vorher nicht, ob dir das vielleicht liegt.
Stimmt.
Wo klemmt es in der Politik? Also ja, da gibt es bestimmt einige Punkte. Wir haben gerade schon irgendwie festgestellt, es gibt da hier und da immer wieder bürokratische Hürden. Es gibt natürlich finanzielle Hürden. Du hast auch schon gesagt, dass es im Bildungssystem auch schon Veränderungen gab, gerade auch grundschulmäßig, dass sich da einiges gewandelt hat. Was kannst du hervorheben? Wo klemmt es noch besonders in der Politik? Wo sollte man irgendwie mal was einen Hebel ziehen? Und was ist vielleicht wirklich schon gut geworden?
Ich sag mal, auch jetzt aus Elternsicht passieren richtig, richtig tolle Sachen jetzt gerade hier in Hamburg, ne? Also vor schon über 10 Jahren, das war dann, als ich glaube, vor 14 Jahren habe ich angefangen, in Hamburg als Lehrerin zu arbeiten. Und ungefähr dann, beziehungsweise noch ein bisschen vorher, wurden auch politisch Entscheidungen getroffen, dass der Ganztag zum Beispiel ausgebaut wird. Ne? Also für wenig Zuzahlung, auch für Betreuung und Essen und so weiter, beziehungsweise sogar gar keine Zuzahlung, können Eltern ihre und wissen Eltern ihre Kinder richtig, richtig gut gebildet und betreut. In der Schule und generell im ab der Vorschule auch schon, da hat Hamburg einen super starken Wert drauf gelegt. Das war auch eine politische Entscheidung und von der Verwaltung mitgetragen. Das habe ich damals als Lehrkraft aus der Perspektive mitbekommen. Und immer bei Veränderungsprozessen und Change Management gibt es auch Probleme und klar kann man sich über Sachen beschweren. Nichtsdestotrotz ist da richtig, richtig viel Tolles und Gutes passiert. Jetzt profitiere ich sehr davon, dass diese Wege gegangen wurden. Unser Sohn ist 8, ist super happy in seiner Schule, feiert es komplett, ist total gut und ich muss mir keine Sorgen machen, wenn ich den dann abliefere, ihn am Nachmittag nicht wieder wohlbehalten und happy und nochmal gewachsen im wahrsten Sinne wieder abholen zu können. Wenn ich mir das aber angucke in anderen Bundesländern, wo das eben noch nicht gegangen wurde, manchmal auch, ne, weil das Geld ist nicht da oder die Prios lagen dann, nee, Politik ist zerstritten oder denkt in nur Legislaturperioden oder was auch immer. Das ist schon ein Problem, wie ich finde, denn ne, wenn ich an meiner Familie rumgucke, manche Kinder, die gehen bis, weiß nicht, 11.40 Uhr ist Schule und dann ist Schluss. Mhm. Aber ich meine, welche Person ist denn dann gerade zu Hause und kann noch kochen und das Kind abholen und dann noch sie zum Fußballtraining fahren und sonst was? Wie soll das funktionieren? Ja. In den meisten Familien ist das nicht die Realität. Und das stellt Menschen vor ganz schön krasse Hürden. Nicht nur, was die Logistik von den Kindern und der ganzen Familie angeht, aber es sind mentale Zerreißproben, ehrlicherweise. Und die werden uns jetzt hier als Eltern in Hamburg zum sehr, sehr großen Teil erspart. Von so angehen und so. Ich möchte jetzt gar nicht irgendwie sagen, die eine Partei hat so falsch gemacht, das ist auch zu unterschiedlich. Und wie gesagt, tauschen möchte ich da nicht. Ich bin hier ganz wirksam, was ich da tue. Von daher möchte ich überhaupt kein Bashing betreiben, sondern eher dafür werben, zu gucken, hey, wo klappt es denn gut? Und welche Schritte sind sinnvoll, um dann im wahrsten Sinne des Wortes Change-Prozess reinzugehen? Was können wir da vielleicht auch von Unternehmerinnentum lernen? Wie kann man sowas gestalten? Gibt's schon Employer Branding im Bereich Schule? Nein, nicht so sehr. Ne? Also warum denn eigentlich? Das ist auch ein Job und ein ganz schön wichtiger noch dazu. So können wir da mehr drauf achten. Das ist auch eine politische Entscheidung, aber auch eine Schulkulturentscheidung. Und die Schulen, die sich da auf den Weg machen, auch das mühsam und über Jahre, denen gelingt es dann doch sehr, sehr gut, diese Kultur, die unter der Wasseroberfläche schlummert, so zu gestalten, gemeinschaftlich, auch mit Beteiligung der Kinder, mit dem ganzen Kinderrat, der jede Woche tagt und so und mitgestaltet, mitbestimmt, dann da Veränderungen zu machen, ne, für so einen Stadtteil, für diesen Haufen Kinder, die da zur Schule gehen, aber auch insgesamt fürs System, wenn dann voneinander auch Geld passiert, in meiner Beobachtung, auch über die letzten 15 oder 20 Jahre, wo ich es in der Bildung so bewege, immer, immer stärker und Menschen sind da durchaus auch. Manchmal scheitert es wirklich an der Bürokratie, weil es so kompliziert ist, dann Leuten die Luft ausgeht, das finde ich persönlich besonders schade. Manchmal geht es mir auch so, dass ich denke, macht es doch einfach alleine, auch keinen Bock mehr, das ist mir zu kompliziert. Oder wirklich am Geld, wenn der Haushalt so leer leer ist und es so klamm ist und dann kannst du keine Fach mehr holen, dann ist es schwierig. Dennoch sehen wir immer wieder diese leuchtenden Beispiele, die dann sagen, okay, und jetzt ist ein Cut und ein Brandbrief und ein dies und dann ändert sich manchmal auch politisch was, wie mit dem D23-Programm hier in Hamburg politisch aufgesetzt wurde. Da passiert schon mehr, als manche Menschen so im Alltag aus der Tageszeitung vielleicht mit. Ist auch nicht alles schlecht in der Bildung.
Schön, dass man auch mal sowas sagen kann. Es ist nicht alles schlecht.
Und vieles auch ist auch richtig Sachen. Gut, weil auch da, ne, wie bei jedem Menschen, gucken wir, hey, was kannst du eigentlich gut, was macht dir Bock und wo willst du noch hin? Kann man das ja bei Systemen und Organisationen und Parteien und Schule und kleinsten oder größeren Organisationen genauso machen. Finde ich irgendwie eine sinnvollere Herangehensweise, halt einfach zu sagen, und das ist eh alles blöd. Und alles zusammen. Finde ich jetzt, also ich persönlich, nicht so super.
Wo wollt ihr denn hin? Welche Pläne habt ihr für die nahe Zukunft? Wie sieht die Vision für die nächsten Jahre aus?
Auf jeden Fall, da die Zielgruppe der jungen Erwachsenen noch stärker in den Blick zu nehmen, ihnen noch besser gerecht zu werden. Denn das ist einfach ein ganz, ganz starker Hebel auch für sowohl die Lernferien selber, die wir durchführen, aber auch die Kinder, die vielleicht gar nicht bei den Lernferien da sind, weil sie dann doch in die Ponyhofferien fahren. Juhu, mega cool, fahren die Ponyhofferien, großartig, wird auch bezuschusst. Sondern auch im Ganztag und unterjährig noch mehr von ja Menschen, die in reflektierte Praxis profitieren. Da sehe ich uns sehr, sehr stark und das können wir als Kleinb richtig gut. Also an dem Ort, wo ganz viele Menschen, sag meine Mitgründerin, sollte mal die Hände über den Kopf zusammenschlagen und schreien, weglaufen würden, da gucken, okay, wie können wir jetzt ansetzen? Und wie können wir es trotzdem gut machen, auch wenn alle Welt sagt, oder will ich niemals hingehen? So, und da fühlen wir uns wohl und da ist es cool und da haben die Menschen wirklich Bock. Da möchten wir sehr doll weitermachen und dort Kinder werken, denn sie haben nichts anderes verdient als die allerbeste, auch wenn es mal anders ist. Und gerade in der Wachstumszone ist es ja auch cool, so dass du happy kaputt ins Bett fallen kannst abends. Nicht, weil du zu lange Konsole gespielt hast, sondern weil du ein Stück gewachsen bist, auch mental. Also das noch mehr auszubauen und zu verstärken, das ist sehr, sehr doll dran.
Cool, mega, mega cooles Thema. Ich wünsche euch viel, viel Glück für die Zukunft. Ich glaube, dass ihr da einen ganz guten Boden habt und dieses Thema nicht an Relevanz verlieren wird. Ich hoffe, dass der Support, den ihr da erhaltet, auch die nächsten Jahre weiterhin so gut läuft oder vielleicht sogar noch besser läuft. Die Leute werden euch da garantiert nicht ausgehen, bin ich fest von überzeugt. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Grüße an dieser Stelle wieder an alle VEK-Mitglieder. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Und jetzt mal ehrlich, in Hamburg sagt man
Tschüss.
Ciao.